findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Willkommen in der Lunchbox, Stefan, für alle Hörer und Hörerinnen, die heute dabei sind. Ich habe heute Stefan Rupana hier als Gast eingeladen für die Lunchbox und ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Du bist ja quasi derjenige, der Schule anders umgesetzt hat, nicht nur darüber redet, dass man Schule anders denken kann, sondern das tatsächlich auch am Beispiel deutlich gemacht hat, wie gut das auch funktionieren kann. Stefan, magst du dich ganz kurz vielleicht in drei persönlichen Hashtags nochmal beschreiben, die dich, wie man dich erkennen könnte am ehesten?
Ja, okay. Also ich bin Schulleiter seit vielen Jahren. Ich war früher am Seminar, habe Lehrer ausgebildet und habe dann erst eine Grundschule, war ich Schulleiter. Dann war ich Schulleiter an der Alemannenschule in Wutöschingen. Und an der Alemannenschule in Wutöschingen haben wir sehr viele neue Sachen umgesetzt. Das, was Hetty sagt, haben wir gemacht sozusagen. Und siehe da, es funktioniert. Wir haben die Schule mit Top-Leistungen. Wir hatten 22 zum ersten Mal das Abitur und das war gleich das Beste in ganz Baden-Württemberg. Also selbstorganisiertes Lernen funktioniert. Wir sind eine Schule ohne, ohne Klassenzimmer, ohne Bücher, ohne Klassenlehrer, ohne Klassenarbeiten. Und es funktioniert sehr gut, gerade auch bei der Leistung, aber nicht nur da. Und jetzt bin ich seit dem 1. August letzten Jahres also in den Ruhestand gegangen. Und bin ganz viel unterwegs in Italien, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland zu Fortbildungen für all jene Schulen, die nicht mehr der Ort des Lehrens, sondern der Ort des Lernens sein wollen. Für die sind wir da mit unserer Schmetterlingspädagogik.
Wenn wir das jetzt tatsächlich wirklich mal in Hashtags packen würden, wäre neugierig ein Hashtag, der du sozusagen bist und dem du folgen würdest, oder was wären da tatsächlich so drei Schlagworte,
Ja, ich
mit
weiß
denen
schon, du
man
hast mich
dich
nach
beschreiben
Hashtags
kann?
gefragt. Ganz schwierig. Hashtag Freude. Hashtag Selbstverantwortung. Und Hashtag Liebe.
Coole Hashtags, die du gewählt hast und natürlich auch das, worauf das einzahlt. Ich würde gerne mit dir einmal so zurückspringen. Du kennst ja Schule selber ganz anders, wie du in der Schule warst und da Schule erlebt hast, ist das ja weit, weit weg von dem, wie du Schule entwickelt hast. Also warst du gerne in der Schule damals?
Ich war schon gerne in der Schule, aber nicht wegen der Schule, also nicht wegen dem Unterricht, sondern wegen den Freunden, wegen den Spaß, den man da trotzdem haben kann. Deswegen war ich an sich weitgehend gerne in der Schule, nicht immer. Ich habe auch geschwänzt, je älter ich wurde, desto mehr. Aber ich habe jetzt keine top-schulischen Erfahrungen gemacht. Ich habe viele gute Erfahrungen mit Freunden gemacht. Die hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn es keine Schule gäbe.
War das was gewesen, dass du schon immer gesagt hast, du möchtest hinterher auch Schulleiter werden oder möchtest du überhaupt Lehrer in so einen Beruf gehen oder war das kam das plötzlich für dich, dass du in so einen Bereich reingegangen bist?
Also mein Vater ist Lehrer oder war Lehrer, meine Schwester war Lehrerin und mein Vater war auch Schulleiter. Und ich habe eigentlich ich hab entdeckt, dass ich gerne Musik mache, habe dann in Bands gespielt und war beim Heeresmusikum in Ulm und habe danach gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, naja, für ein Musikstudium reicht es nicht, weil ich kein Klavier spiele. Dann mache ich irgendwo, wo ich noch ein bisschen Musik studieren kann. Das war dann an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Da hatte ich das Fach Musik und das Fach Mathematik gewählt. Hatte aber nicht so richtig die Absicht, Lehrer zu werden, habe gedacht, naja, ich lasse mich da mal ausbilden, habe nebenher noch Tonstudio betrieben, habe ganz viel mit meiner Band gespielt, Popcorn, die gibt es heute noch, da sind wir viel unterwegs. Und eigentlich war es Musik machen für mich im Mittelpunkt. Und dann habe ich halt mit dem Studium angefangen, am Schluss war ich Lehrer. Und dann habe ich festgestellt, geht eigentlich ganz gut, ich bin gern über meiner Grundschule eingesetzt, macht mir eigentlich viel Spaß.
War das auch so ein bisschen prägend dann tatsächlich auch so, was du mitbekommen hast über Eltern, dann tatsächlich auch zu sagen, du machst dann das auch? Also hat das trotzdem auch eine Rolle gespielt für dich oder warst du da ganz frei und hast gesagt, so, ich möchte es einfach probieren und machen?
Also, ich war ja Lehrer. Ich bin ja jetzt im Prinzip kein Lehrer mehr. Wir sind an der Alemannschule sind wir Lernbegleiter. Wir sind für die Kinder da und haben die lieb. Ich war damals noch richtiger Lehrer. Ich habe am Seminar auch Lehrer ausgebildet und habe geschaut, was machen die in 45 Minuten? Machen die da die Erarbeitungsphase 1 und die 2 und machen jeweils Sammlung der Unterrichtsergebnisse, machen einen tollen Stundenabschluss und sind die nach 45 Minuten fertig? Das waren die Kriterien, nach denen ich Schule bzw. Unterricht beobachtet habe. Da war Unterricht im Mittelpunkt all meines Tuns. Und ich habe ganz lang gebraucht, um davon wegzukommen, dass ich jetzt meinen Satz sage, Unterricht ist aller Übel Anfang. Und ich habe ja selber Generationen von Lehrern ausgebildet, die Unterricht machen sollten. Und ich selbst war im Unterricht machen auch gut. Ich hatte ja sehr gutes Examen im Unterricht machen. Das war nie ein Problem. Aber ich habe nie das System hinterfragt. Ich habe früher das gemacht, was von oben angeordnet wurde, nämlich 45 Minuten Unterricht und die Kinder bespaßen und mir überlegen, was die zu lernen haben und das gut zu vermitteln. Und dass das eben immer schlechter funktioniert, habe ich viele Jahre gebraucht, um das zu erkennen. Aber ich war am Anfang schon, ich war richtig einer aus dem System, der Unterricht macht.
Wie kommt man dann jemand, wie wird man jemand, der dann plötzlich sagt, irgendwann, ich breche aus dem System raus und ich will das verändern? Also gab es so Momente, die du rückblickend sagst, die waren entscheidend dafür, dass du überhaupt darüber nachgedacht hast, das System anzugehen und zu verändern?
Ganz entscheidend war ein Abend, an dem ich Fernsehen geguckt habe, da habe ich so rumgezappt. Dann kam ein Bericht über Schüler, über Achtklässler, die selbst organisiert lernen, sich die Materialien holen und da fleißig irgendetwas tun. Da habe ich gedacht, nee, 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 das stimmt ja nicht, das ist ja alles gelogen. Habe da weitergezappt und bin beim Weiterzappen immer wieder in den Film reingekommen. Es war ein Film, der so im dritten Programm lief und die kommen ja ganz oft. Und das war der Film Treibhäuser der Zukunft von Reinhard Kahl, was ich damals aber nicht wusste. Und habe dann am nächsten Tag erst ausfindig gemacht, wie der Film geheißen hat, weil ich die Nacht nicht gut schlafen konnte. Und habe dann festgestellt, okay, da gibt es einen Film drüber, den habe ich mir bestellt, angeschaut. Und dann war es mir klar, das ist ein Machwerk, weil so funktioniert Schule nicht. Die hat keine Ahnung. Und dann bin ich trotzdem an die Bodenseeschule in der Friedrichshafen gegangen und habe mir das dann dort angeschaut und habe festgestellt, wow, das geht ja. Die lernen tatsächlich selbstverantwortlich. Ich kann Rahmenbedingungen schaffen, in denen Kinder selbstverantwortlich lernen. Und damit haben wir dann angefangen an der Alemannenschule in Wutöschingen. Dann war ein Katalysator, dass wir Gemeinschaftsschule wurden und dass wir dadurch vor neuen Herausforderungen standen und dass ich dann den Herrn Peter Fratton angerufen habe. Das war sozusagen der Gemeinschaftsschulpapst in Baden-Württemberg, der ist aus der Schweiz und der hat uns ganz viel unterstützt. Und als der kam, hat er gesagt, ja, wir müssen an der Haltung arbeiten. Ich habe immer gedacht, ach, sag mal, wie ich das ins Zimmer einrichten soll oder wie ich welche Bücher. Ich wollte gar nichts von Haltung hören und habe 2 Jahre gebraucht zu verstehen, dass die geänderte Haltung eigentlich der Kern allen Tuns ist und allen Erfolgs, den wir bis heute haben. Und ich habe zwar ein langer Prozess, aber dieser Film von Reinhard Kahl, Treiber der Zukunft, das war so mein ursprünglicher Anstoß. Und ich freue mich sehr, dass der Reinhard Kahl jetzt 4 Jahre an der Schule gefilmt hat und jetzt im Frühjahr ein Film auch wieder rauskommt. Den Namen weiß ich noch nicht ganz genau, von Reinhard Kahl, der über die Alemannenschulen, über mein Wirken an der Alemannenschule geht.
Jetzt sagst du ja ganz wichtiges, echt ein Thema Haltung. Was hattest du vorher für eine Haltung, dass du tatsächlich in dem System einfach auch gar nicht darüber nachgedacht hast, dass man das ändern könnte?
Also meine grundsätzliche Haltung war, dass die Bildungspläne machen und uns Vorgaben machen, ganz schlau sind. Und dass ich Beamter bin und ich habe das umzusetzen. Und als dann in den 90er Jahren drin stand, einer der Grundsätze der Unterrichtsgestaltung ist freies Arbeiten, habe ich ganz viel freies Arbeiten organisiert. Und ich konnte tageweise auf Prüfungen gehen und die Eltern haben mit den Kindern Freiarbeit gemacht. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, keine Klassenarbeit am Ende einer Einheit zu schreiben oder überhaupt Einheiten zu machen, in der alle das gleiche Thema machen. Davon bin ich nicht weggekommen. Die Klassenarbeit an sich war für mich Gott gegeben. Ich hab da nie dran gezweifelt, an diesem System. Und ich hatte dann liebe Kinder, auch die es schon lange wussten, haben dann weiter irgendwas noch gemacht, dem Europaner zuliebe. Aber ich bin nicht drauf gekommen, jemand, der es schon lange kann, einfach mal die Prüfung machen zu lassen oder ihn abzutesten. Und dann später ein anderer macht halt eine einfachere Prüfung oder kann nicht ganz alles und hat trotzdem sein Erfolgserlebnis. Ich bin davon nicht weggekommen. Ich war im System Unterricht gefangen. Und ich habe gedacht, das ist normal so, das gehört so. Und dass es Unterricht gar nicht braucht, habe ich ganz lange dazu gebraucht.
Dann hast du ja tatsächlich eben auch das ein ganz anderes Verständnis, wie es auch anderen Kollegen sozusagen oder Kolleginnen geht, die plötzlich davon hören, man kann Unterricht ganz anders gestalten. Und du siehst ja dann wahrscheinlich eben auch deutlich nochmal die Engpässe, die es da auch gibt mit dem inneren Konflikt, den man vielleicht hat mit, ich habe ganz viele Lehrpläne, wo drin steht, was da sozusagen alles erreicht werden muss. Die Schule ist vielleicht noch gar nicht auf so einem weiten Weg und dann komme ich plötzlich daher, habe was aufgegriffen und fange an, tatsächlich in meinem Unterricht Dinge anders zu gestalten. Und das wirft ja schon auch viele innere Konflikte hervor. Was brauchst du da tatsächlich, um auch Lehrkräfte, die diese Veränderungsbereitschaft haben, Dinge aktiv aus sich heraus anders gestalten zu wollen, auf dem Weg tatsächlich auch Mut machen, begleiten zu können?
Schon in deinem Wording, dass du sagst, mein Unterricht und immer wieder das Wort Unterricht verwendest, steckt schon drin, dass du auch noch komplett im System denkst. Du möchtest jetzt, dass ich einen Ratschlag geben kann, denen, die eingeteilt werden, irgendwelche 45-Minuten-Einheiten irgendwo zu geben, oder 90-Minuten-Einheiten, dass sie die Welt retten können mit ihrem 45-Minuten-Unterricht. Das ist eben gerade nicht der Fall. Wir müssen allein schon von dem Wording wegkommen, dass wir Unterricht machen und dass wir überhaupt zeitlich takten. Sagen müssen, so, da muss ich jetzt das denken, da muss ich jetzt das Englisch denken, da muss ich Mathe denken. Das ist genau das, was nicht funktioniert. Und wenn man das Wort Schule kommt von Muse, Scuola heißt Muse, das zu machen, was man will, für was man lebt, für wie viele Schüler ist das genau das, was sie machen wollen, wofür sie leben, die Schule. Die Schule ist keine Schola mehr. Genau das ist das Problem, weil sie durch Unterricht verhunzt wurde. Wir geben ja nicht die Zeit für Muße und nachzudenken, was mache ich gern und was will ich gern. Und solange wir immer noch denken, der Lehrer müsse den Kindern Aufgaben geben, die lösen, solange sind wir falsch. Bei uns in der Alemannschule ist die Prämisse, die Kinder nehmen sich das, was sie lernen wollen. Die suchen sich das aus und erbringen auch keine Klassenarbeit, sondern einen Gelingensnachweis. Sie sagen, also ich glaube, ich kann das. Ich würde es dir gerne zeigen, dass ich es kann und möchte dafür gelobt werden. Und es ist komplett umgedreht. Und solange wir in Unterrichtsstrukturen denken, und in denen müssen wir denken, weil alle Schulen so arbeiten, die machen nämlich einen Stundenplan. Und sagen, da hast du das zu machen, da das, da das. Solange wir so denken, werden wir uns nicht losmachen. Und der einzelne Lehrer, so leid es mir tut, kann nur in sehr engem Rahmen in seinem Unterricht was machen. Eigentlich geht es nur mit dem gemeinsamen Mindset. Denn wenn jetzt ein paar Lehrer sagen, du kannst lernen, wenn du willst, ich gebe dir Freiheit, ich helfe dir, und ein anderer Lehrer nebendran macht Druck und sagt, du musst, du musst, du musst, dann wird der Schüler das machen, was er muss und muss und muss. Und dann wird der Lehrer, der da locker lässt und sagen, komm, ich möchte dir helfen, der wird hinten runterfallen. Deswegen muss das ganze System umdenken und nicht der einzelne Lehrer.
Jetzt hast du ja da auch schon ganz viel gesagt. Was ist denn Mindset dann, das man braucht?
Ja, also der Mindset, wenn wir die ganze Zeit von Unterricht reden, dann sagen wir da, und wenn wir von Unterricht reden, dann denkt jeder dran, ah, da steht einer vorne, sagt, was zu tun ist, gibt Aufgaben und organisiert irgendwelche Phasen, in denen man was Bestimmtes machen soll. Solange wir von Unterricht reden, und dass wir die Kinder unterrichten, und nicht aufrichten, solange reden wir für uns für ein falsches Wording. Wir nennen ja auch bei uns die Lehrer bewusst nicht mehr Lehrer, sondern LernbegleiterInnen. Wir begleiten die Kinder beim Lernen. Und ich bin jetzt sozusagen kostenlos tätig für die Schule, wie viele andere Senioren. Wir sind Lernhelfer. Wir helfen uns, kann man buchen und wir kommen dann hin und machen mit Kindern irgendwas Schönes oder lernen mit denen Mathe oder helfen ihnen bei ihnen auf ihrem Weg. Und solange wir halt in Unterricht und Lehrer und Schüler reden, bei uns heißen die Schüler auch Lernpartnerinnen, solange kommen wir auch von dem alten System nicht weg. Wobei es schon ehrlich ist, Schüler und Lehrer zu sagen, weil es zu 95% in Deutschland ja auch noch so ist.
Genau, du hast ja auch quasi erzählt, das war ja auch ein Weg, den du selber durchlaufen hast, um dahin zu kommen und gleichzeitig natürlich auch für die Schule. Also hast du ja so eine Situation trotzdem, dass man noch in Unterricht denkt, weil die Schule noch so ist, aber ich selber vielleicht nicht mehr wirklich im Unterricht unterrichte in der Form, sondern tatsächlich lernbegleitend aktiv bin. Das erlebst du ja auch, wenn du Digital School Story einsetzt. Trotzdem hast du da auch noch so einen zeitlichen Rahmen, in dem du natürlich aktiv bist, weil du eine Schule ja nicht von heute auf morgen ändern kannst. Wie sind da einzelne Schritte, die da losgetreten werden können?
Ja, eure Schulstory, die ist ja richtig super für unser System. Ich bin jetzt gerade dran mit den Kolleginnen aus der Alemannschule, dass wir das dort machen können. Nur bei uns können wir das ganz frei von Zeitzwängen machen. Bei uns kann sich da noch, wenn er will, 2 Wochen reinknien und da sich richtig drin reinleben. Das ist letztendlich Deeper Learning. Und zwar eigenorganisiertes Deeper Learning. Also ich freue mich schon drauf, wenn wir euer Projekt an der Alemannschule in Döschingen umsetzen können. Das ist ja für uns das gefundene Fressen, sowas zu machen. Wir müssen nur ein paar Lehrkräfte oder Begleiterinnen oder eigentlich Lernpartnerinnen begeistern von dem System und dann wird sowas laufen. Ist ja richtig cool, dass sowas angeboten wird. Und bei uns kann das natürlich noch ganz anders gedeihen,
Mit Sicherheit.
weil wir keine zeitlichen Grenzen haben. Wir müssen ja nicht, oder schon zeitliche Grenzen, klar, irgendwann ist schon Nacht und man schläft, aber
Aber du hast halt nicht mehr die Taktung, ne? Diese
genau, ich habe
gezielte
nicht die
Taktung in
Taktung.
45 Minuten.
Also wenn einer ein TikTok-Video aufnimmt, dann sind die halt so heiß und wollen da dranbleiben. Da wollen die auch mal mehr länger wie 1 Stunde oder wie 3 oder wie 7 Stunden dranbleiben. Sie wollen das Ding fertig machen. Und diese Zeit müssen wir halt geben. Das geht in unserem System, weil wir eben die Unterrichtsstunde aufgebrochen haben.
Lass uns trotzdem nochmal zurückspringen mit denjenigen, die noch in dem anderen System tatsächlich arbeiten müssen. Wie kriegen die sozusagen überhaupt so einen Anstoß gegeben, auch so einen Prozess loszutreten in ihrer eigenen Schule?
Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Ich meine, heute Morgen war ich Brötchen holen zum Frühstück. Und dann waren da auch 5 vom ZSL aus Stuttgart. Die waren gerade von Weg in unsere Schule. Die haben mich ganz interessiert gefragt. Es kommen ja x Leute dauernd nach Bad Oeschingen und gucken, wie wir das machen. Der eine hat auch gesagt, er ist an einer Gemeinschaftsschule. Und sie geben eigentlich die Freiheit für die Kinder, dass die was lernen können. Aber die lernen nichts. Die machen nichts. Sie nutzen die Zeit zum Chillen. Da müsste ich im Detail hingehen, gucken, an was es liegt. Ich frage mich dann auch manchmal, warum machen die das bei uns in Bad Oeschingen? Das ist eine Brennpunktschule, das ist ein Arbeiterdorf, wo die Aluminiumwerke in der Mitte sind und ringsrum die Arbeitersiedlung. Warum machen die das bei uns? Und warum machen die das irgendwo anders nicht? Und da bin ich jetzt beim Hashtag Liebe. Die Kinder müssen merken, dass du sie gern hast. Egal, ob sie viel arbeiten oder wenig arbeiten, dass du sie respektierst und dass sie so wie sie sind, richtig sind. Und das gibt so viel Stärke, dass die was machen. Aber wenn ich jetzt so den Schlüssel hätte, wie man das machen könnte, dann wäre es ja einfach. Ich habe jetzt im Rowohlt Verlag kommt mein Buch raus. Das könnte Schule machen im Februar. Und da beschreibe ich auch nur, was wir gemacht haben. Aber ganz genau, warum es funktioniert, weiß ich ja selbst nicht ganz sicher. Und das ist sehr schwierig, aber wenn du mich mal besuchst an der Schule, wirst du mit mir rumlaufen und sehen, wie die Kinder alle auf mich zukommen, wie wir herzlich miteinander umgehen, sehr freundschaftlich. Ich glaube, dass sich angenommen fühlen und dass jemand lieb haben, ist schon ganz, ganz wichtig. Aber das ist natürlich ein Anspruch, den kein Lehrer oder kaum Lehrer an sich stellen, dass man die Kinder lieb haben muss. Das ist auch gar keine Kategorie, sondern es geht immer nur von Vermittlung. Von Stoff und Wissen und oder Kompetenzen ja heutzutage. Es geht eigentlich gar nicht darum, dass man einen Ort schafft, wo man toll zusammenleben kann. Und das ist ja gerade das, was ihr auch mit der Digital School Story macht, dass man da wirklich dann für was brennt und für was lebt und eine richtige Freude hat am Leben, weil dann kann es auch gelingen. Aber wir leider nehmen wir viel zu viel Kindern und letztendlich auch Lehrkräften die Freude an der Arbeit und dann kann es eigentlich nicht gut werden.
Womit wir da auch wieder bei deinem Hashtag Freude sind, nämlich tatsächlich eben auch beim respektvollen Miteinander, das man hat. Und wie viel halten denn eigentlich Noten davon ab, Menschen tatsächlich in ihrer Individualität auch zu sehen?
Also Noten sind halt was Relatives. Also wir geben halt Noten. Und wir können Noten geben. Und wenn es dann wirklich Noten gibt, die wir nach Vorgabe machen müssen, also bei einem Abitur, bei der Hauptschulabschlussprüfung, bei der Realschulabschlussprüfung, schneiden unsere auch wesentlich besser durch bei den zentralen Prüfungen. Und im Vorfeld versuchen wir, also bei uns kann man Kompetenzen bestehen. Auf der digitalen Lernplattform Dealer zeigt es dann an, wie viele Kompetenzen du hast. Und daraus können wir eine Note generieren. Und wenn man genau nachliest, was eine Notengebung überhaupt ist, ist es eine pädagogische Note. Ich kann, wenn die Nina jetzt halt nicht so gut ist in Mathe, auch sagen, komm, du hast deine 2, du hast dich brutal angestrengt und es war jetzt toll, Nina. Und du bist ein ganz toller Mensch und ich weiß, dass du super Theater spielen kannst und dafür hast du auch die 2 in Mathe verdient. Und dieses Denken in solchen Zusammenhängen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben kein Problem mit direkte Note geben am Ende des Schuljahres, aber wir benoten nicht jeden einzelnen Schritt, sondern bei uns steht ja auch drin bei den Gemeinschaftsschulen, dass die formative Bewertung ganz wichtig ist. Formative Bewertung heißt, du machst einen Gelingensnachweis und ich gebe dir die Rückmeldung, die 5 Kompetenzen waren super, die 2 musst du noch nacharbeiten, dann arbeitest du nach und dann hast du den Gelingensnachweis bestanden. Das ist im alten System nicht so. Wenn man bei der HETI-Studie reinguckt, ist Top-Teil ist formative Bewertung. Das heißt, auf dem Proze im Prozess begleiten, rückmelden und sagen, da musst du dich noch verbessern. Das alles ist schon ganz super. Ich lobe dich. Diese formative Bewertung, die findet durch unsere Struktur der Klassenarbeiten und Prüfungen nicht mehr statt. Der Witz dabei ist, dass unsere Schüler, die ganze Zeit formative Bewertung genießen, psychologisch, nachher auch in Abschlussprüfungen besser abschneiden. Also dann, wenn es auf den Punkt du irgendeine Leistung bringen musst, man könnte ja denken, okay, warte mal, bis die eine Prüfung machen müssen, dann sieht es übel aus. 2022 hatten wir das erste Abitur, das war der Landesdurchschnitt Baden-Württemberg 2,17, an der Alemannenschule der Durchschnitt 1,7. Und das, obwohl die gar keinen Unterricht mehr hatten. Natürlich müssen wir oben auch Klausuren schreiben, weil es vorgeschrieben ist für Abitur. Aber die haben mit Klausuren und mit Abiturprüfungen keine Probleme, obwohl sie die ganze Zeit frei lernen und nur formative Bewertung genießen.
Wie war das für dich, gerade so einen Veränderungsprozess zu durchleben? Jetzt, du hast selber gesagt vorhin, du warst selber lange Lehrer. Das heißt, du hast selber auch genau eigentlich diesen formalen Prozess ja auch vorher gehabt. Du gibst die Note, hast anders bewertet. Was hat sich da für dich auch selber verändert oder im Mindset tatsächlich auch dieses umschalten zu können? Also, dass du nicht mehr das so bewertest, wie du das vorher gemacht hast, im Vergleich zu dem, wie du das nachher auch als in der neuen Rolle der Schule sozusagen auch gemacht hast. Wie war so dieser Unterschied und den Spagat, den man auch hat, in der Entwicklung selber da wegzugehen von? Das ist ja nicht so einfach.
Ja, also wenn am Anfang gucken sie dich an und denken alle, der hat irgendwie einen Schuss. Weil als ich da geredet habe, ihr müsst mit den Kindern freundlich umgehen. Wir sind herzlich miteinander. Wir schauen, was haben die für Bedürfnisse. Die sagen, ja, wir sind doch keine Gastwirtschaft hier. Die sollen das machen, was ich sage und fertig aus. Diese Haltungsänderung ist natürlich etwas vom Schwersten. Auch in den Köpfen der Eltern ist drin, ja, meinem Sohn muss ich aber schon mal Druck machen, sonst macht der nichts. Und das ist eben unser Problem, dass es so in unseren Köpfen drinsteckt, was Schule ist und was man da machen muss, um da Druck aufzubauen, dass wir die in Zimmer reinsperren müssen, da musst du drin sein, da ist jetzt Unterricht, dass wir ihnen ganz viele Freiheiten nehmen, die sie eigentlich locker haben könnten. Das ist ein großes Problem und vor allen Dingen das Problem ist, dass unser Glaube daran, dass dieses Drucksystem wirkt, weil alle sagen, nee, nee, also meinem Kind muss schon Druck machen, sonst macht der nichts, der Druck muss da sein. Und anscheinend muss der Druck eben nicht so da sein. Anscheinend ist besser, die machen sich den Druck selbst und sagen, ich habe die Möglichkeit, hier gut zu sein. Und dass ich ihn lieber oft dann frage, warum hast du denn keinen Bock, gut zu sein? Wie kann ich dir helfen, dass du Lust hast, gut zu sein? Diese Herangehensweise ist halt sehr schwierig, auch für nicht zu verstehen von Leute von außen, weil unsere Erfahrungswelt ist eine andere. Schule ist für dich auch, bist wahrscheinlich auch noch anders aufgewachsen, aber halt Unterricht, und da musst du halt rein. Vielleicht bist du eine von denen,
Ja,
das
ich habe
wenig
Schule
ausmacht.
gehasst. Also Schule war für mich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und schon gar die Note am Ende. Also ich bin gar nicht gerne in die Schule gegangen und ich fand es fürchterlich, am Ende auch noch die Note zu kriegen und du reduziert wirst auf dieses Teil, was du da gemacht hast, was eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig ist.
Ja, bei mir war es halt so, ich hatte auch keine besonders guten Noten, aber mich hat es nicht gestört. Also ich war dann immer so, ich hatte ein gutes Selbstbewusstsein trotzdem. Ich wusste, ich habe viele Freunde und ich kann eine Hütte im Wald bauen und ich kann ganz andere Sachen, die halt nicht benotet, nicht bewertet werden. Daran habe ich mich eigentlich hochgezogen. Ich konnte dann relativ früh gut Musik machen, habe während der Schulzeit schon in der Band gespielt und ich habe meine Erfolge halt irgendwo anders hergeholt und die Bestätigung irgendwo anders hergeholt. Nicht von der schulischen Seite. Ich habe dann eigentlich erst sehr hervorragende Noten gehabt bei meiner Lehramtsprüfung, lustigerweise. Also beim Unterricht machen, bei dem, was ich sage, was man jetzt gar nicht mehr braucht, da war ich dann richtig gut. Aber es ist
Aber du
halt sehr.
hast ja, selber auch Noten gegeben. Also das
Klar.
heißt, wie war denn dieser Wechsel für dich plötzlich? Du hast Noten gegeben und hast ja quasi in dem System genauso funktioniert. So hast du das ja auch schön
Also,
beschrieben.
dass wir keine Noten geben, ist nicht mir zu verdanken mit unserer Schule. Die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg müssen ab.
Ich möchte auf den Prozess, diesen inneren Prozess, den du selber hast.
Na.
Also du hast es gemacht, und hast ja auch lange dafür gestanden und hast ja wirklich auch eine Arbeit geschrieben, die ging 45 Minuten, dann haben die Schüler danach eine Note gekriegt und dann hast du ja bei dir was eingesetzt, dass du gesagt hast, am Ende, du brauchst gar keine Note, um am Ende auch zu sehen, der Schüler hat was gemacht oder hat sozusagen Dinge
Ja.
verstanden und hat da aus sich heraus Dinge freiwillig getan. Das ist ja eine ganz andere Haltung, die du
Ja.
entwickelt hast. Aber dieser Prozess dahin, den will ich beleuchten.
Aber Noten ist ja was Vorgegebenes. Ich habe früher in der Grundschule unterrichtet, da habe ich Musik gemacht, ich mache gern Musik und die haben es immer schön bei mir gemacht, kann gut Lieder begleiten, mit den Liedern singen, mache Spiele dazu. Dann habe ich in der dritten Klasse, weil sie ab da Musiknoten brauchen, irgendeinen Test geschrieben. Habe ich gesagt, jetzt muss ich irgendwas machen, wo die lernen müssen. Ah ja, Noten zum Beispiel. Da bringe ich den Noten bei, damit ich nicht, weil sie es irgendwann mal brauchen, sondern weil ich das gut abprüfen kann. Ich kann dann abprüfen, kann der Noten, kann der die zeichnen, kann der die eintragen und dann habe ich eine schriftliche Note gehabt. Das braucht es für nichts. Ich habe das nur gemacht, damit ich eine schriftliche Note habe. Und so passiert ganz viel durch Lehrer, die einfach, weil sie halt eine schriftliche und eine mündliche Note brauchen, müssen sie irgendwas machen, damit sie nachweisen können, warum sie dir die Note gegeben haben. Die Note wäre genauso gerecht, würde man da überhaupt nichts machen und sagen, Mann, du hast so eine Freude am Singen, du kriegst eine Eins. Ja, wenn ich schon dein strahlendes Gesicht sehe, wie du jedes Mal bei mir im Musikunterricht kommst und wie du kräftig und schön singst und Freude hast am Leben und dann noch ein schönes Bild dazu gemalt hast, du hast deine Eins verdient, du bist immer mit dabei. Ich brauche eigentlich keinen Test, aber das war mir damals nicht klar. Und ich habe dann den Test geschrieben und davon wegzukommen, ist nicht einfach. Jetzt bei uns zum Beispiel in der Alemannenschule in Oeschingen Musik. Du musst überhaupt keine Musik belegen. Du kannst, wenn du willst, jede erste Stunde Musik belegen. Montag, Dienstag, Donnerstag Bläser, Mittwoch, Freitag noch Chor. Mein Sohn hat am Freitagmittag noch Musical, dreistündig. Dann kann man noch, mein Sohn hatte noch Geigen- und Hornunterricht mit in der Zeit. Er hatte in Klasse 5 und 10 Stunden Musik. Und in Klasse 7 auch. Und wir haben inzwischen die Notenbildungsverordnung geändert an der Alemannschule. Wir sagen, wenn du schon bronzene Leistungsabzeichen oder silberne Leistungsabzeichen in die Klasse 8 hast, brauchst du keine Musik mehr machen bis Klasse 10. Du hast deine 1 schon verdient. Du hast alles schon nachgewiesen. Du brauchst nichts mehr zu machen. Wir müssen auch nicht mehr auf ein Schuljahr gucken. Wir können absolut gucken, was bringt einer für eine Leistung. Wir erkennen auch außerschulische Leistungen an. Wer beim SC Freiburg spielt, da hat man einen, der hat seine 1 in Sport. Egal, ob er jetzt beim Rektoren da war in der Schule oder ob er gerade auf dem Turnier in Spanien war. Das ist doch egal. Das heißt, wir müssen weggehen von diesen engen Vorgaben, die uns in vermeintlicher Hilfestellung der Bildungsplan gibt. Nicht jeder muss halt dann rhythmische Sportgymnastik können. Wir hatten eine, die war früher Reiterin in der deutschen Nationalmannschaft im Sprungreiten. die braucht deswegen nicht durch die Flugrolle können oder weil die ganz andere Muskeln übt und schon in der deutschen Spitzenklasse übt. Wir müssen halt ganz weggehen, aus den Noten so einen Popanz zu machen. Das können wir am besten so machen, indem wir einfach das unterlaufen und sagen, Nina, du hast eine Eins, du bist gut. Wir können dir eine gute Note geben. Und was nützt dir denn die Note hinten raus? Wen juckt es? Und wenn einer gar keine Musik belegt, das haben wir auch, dann haben wir halt, dann wissen die, oh, in der Klasse 9 muss ich mal einen Chor belegen, damit ich irgendeinen Gelingensnachweis in Musik habe, damit ich eine Note generieren kann in dem Fach. Und dann kann der vielleicht nicht so gut singen, weil er 5 Jahre nichts in Musik gemacht hat. Dann haben wir halt einen Metzgermeister, der halt nicht nebenher singen kann. Oder einen Chirurg. Oder egal, was die später mal werden. Wir brauchen viele Sachen nicht mehr im Leben. Wir lernen ganz viel nur des Lernens willens. Und das macht keinen Sinn. Und jeder weiß, wenn einer dann in den Musikverein doch geht, dann lernt er die Noten schnell, dann lernt er auch das Instrument, weil er mit Freunden dort musizieren will oder in einem Männergesangverein singen oder im gemischten Chor oder sonst wo mitmachen. Wenn er was wissen will, kann er das immer noch lernen. Meine Tochter, die ist Juristin, ist schon 30 Jahre alt und die hat jetzt die Freude am Stricken gewonnen. Seit kurz vor Weihnachten strickt sie die ganze Zeit und findet das jetzt wahnsinnig cool. Und das kann man alles noch lernen, selbst wenn man es vorher nicht gelernt hat. Die war auch im Gymnasium, hat Stricken eben nicht so viel gehabt. Dafür kann sie es jetzt trotzdem hervorragend.
Du hast gerade, bist du nochmal viel eingegangen auf das Thema Leistung. Wir haben ja eine große Debatte auch tatsächlich über grundsätzlich Leistung, die wir hier auch in Deutschland im Moment so intensiv führen, mit wie viel Leistung braucht man und definiert man das überhaupt in dem Begriff so? Wenn ich mir das aber anhöre, was du auch jetzt gerade erzählt hast, wie die Schüler und Schülerinnen sich entwickeln, dann sind Menschen ja durchaus sehr leistungsstark, auch mit dem, was sie tun, auch wenn sie sehr
Leistungswillig auch.
interessensgeleitet sind. Wie definierst du diesen Begriff Leistung tatsächlich und ist Leistung für dich trotzdem auch noch so positiv belegt oder was müssen wir ändern, damit Leistung wieder positiv belegt werden kann?
Also für mich ist Leistung sehr positiv belegt und wir zeigen ja in der Alemannschule, dass die auch in der abprüfbaren Leistung hervorragende Ergebnisse bringen. Also sowas wie Abitur, da die Kinder lernen dort auch Sachen, die sie nie mehr im Leben brauchen und bringen hervorragende Leistungen, so wie wir es, was wir als Leistung definieren. Die eigentliche Leistung ist aber, wenn einer erhobenen Hauptes durch die Schullaufbahn geht, wenn er jeden Tag Freunde hat, am Leben hat, wenn er eine riesen Freundesgruppe hat, mit denen er gemeinsam Sachen gestaltet, wenn der Bock hat, irgendwas zu tun, wenn er Freude an irgendwas findet, und dabei ist es egal, ob das Raumfahrttechnik oder Krokodile züchten oder weiß Gott was ist, das ist ganz egal. Wenn einer Freude an etwas gewinnt, dann resultiert da auch Leistung daraus. Dann sind wir wieder bei der Freude. Und Freude hat einer, wenn wir die lieb haben. Und wenn er Verantwortung übernehmen kann, wenn er sich selbstwirksam fühlt, wenn er sagt, ich kann jetzt so ein TikTok-Video drehen und habe da Freude dabei. Nicht jeder muss da darüber sich freuen. Aber die, die sich darüber freuen, die sollen ein TikTok-Video drehen. Und anderer macht halt, geht halt in Streichelzoo oder geht ins Tierheim und pflegt dort Tiere. Und es geht viel mehr darum, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen sie sich entwickeln können. Und nicht jeder Baum sieht gleich aus und jeder, es gibt unterschiedliche Sträucher, unterschiedliche Bäume und so sollten wir auch unterschiedlich sein. Und jeder braucht was anderes. Und wir müssen halt nur versuchen, jedem das zu geben, was er braucht, um selbstwirksam sein, Freude am Leben zu haben. Und über allem steht dann die Liebe, dass
Das
man sich
heißt eigentlich, dass
mag.
wir immer noch Deutschland auch als Leistungsgesellschaft sehen können, wenn wir ein Stück weit mehr auf das eingehen würden, was jemand auch wirklich gut kann.
Ja, also wir haben ja ganz Leistung. Gehen wir mal zu Olympischen Spielen. Ja, wir haben doch viel zu wenig. Wir sind noch wieder vereint. Wir müssten doch jetzt die DDR-Medaille mit den Deutschen zusammenzählen können und wir sind dann die besten Medaillenspiegel. Das sind wir nicht. Wir sind auf Platz 10, 12 oder weiß Gott wo irgendwo im Medaillenspiegel. Und warum? Weil wir ein System haben, in dem alle alles gleich schlecht können müssen. Wir machen Sportunterricht und alle müssen in diesem Schuljahr das und das können, im nächsten Schuljahr das und das. Und wir prüfen bei allen das gleiche ab. Und dann hängen wir den kleinen Dicken ans Reck, um festzustellen, dass er gar keinen Felgumschwung kann. Ja, hätte ich vorher sagen können, weil es klein und dick ist, dafür eben nicht geeignet. Wir sollten eigentlich viel mehr schauen, was kann einer gut? Und dann die da fordern, wo man Erfolg hat. Die Alemannenschule ist jedes Jahr im Sportbereich, im Leichtathletik, sind wir Sieger vom Regierungspräsidium Freiburg, ein Riesenbezirk. Und wir dürfen dann gegen Österreich und die Schweiz antreten im Länderkampf. Und warum? Weil wir halt eine Leichtathletikabteilung haben, die können einfach mehr trainieren, wenn in der Leichtathletik-Saison, und dann macht ein Schüler halt vielleicht weniger Musik oder weniger Religion oder irgendwas und kann Leichtathletik trainieren und bringt da dann richtig gut Leistungen. Also wir verhindern ja die Leistung, indem wir sagen, alle müssen das gleich gut können. Deswegen ist ja der Unterricht aller Übel Anfang, weil der suggeriert, wir könnten in einer Unterrichtsstunde den Unterricht so machen, dass nachher alle alles gleich gut können und alles das Gleiche gelernt haben. Das können wir eben nicht. Das ist ja gerade das, was nicht funktioniert. Deswegen bringt unsere Gesellschaft keine Leistung mehr, weil so viel Zeit da drauf geht, für die Kinder irgendwas nachzuweisen, was man weder braucht und auch nicht will. Und wenn man denen die Leistung da zeigen würde, wo sie Freude haben, dann ist das gut. Oder ein Spitzensportler muss halt vielleicht nicht viel Musik gehabt zu haben. Und die Nationalhymne beim Olympiasieg, die kann man ihm dann immer noch beibringen. Und mehr muss er im musikalischen Bereich nicht können, wenn er nicht will.
Wie wäre denn da die Entwicklung, wenn wir das tatsächlich auch auf Lehrer und Lernbegleiter umwandeln würden, wenn die auch mehr tun würden, das, was ihnen Freude macht? Wie wäre
An der
das für das
Alemann.
neue System Schule tatsächlich, das dadurch entstehen könnte?
Das ist nicht könnte, das ist so bei uns an der Alemannenschule. Wir haben den Mauro Minelli, ist ein Schweizer, der macht für Nestlé oder große Firmen, macht der psychologische Profile. Das sind so, es geht über so ein Tool, musst du ja, nach optischen Sachen musst du das kennzeichnen, nachher kriegst du ein Persönlichkeitsprofil und die treffen so wahnsinnig gut zu. Und die kriegt jeder persönlich und mit seinem Team, mit seiner Quadriga, mit denen er zusammenarbeitet, besprechen die ihre Profile. Und dann stellen die fest, du bist eigentlich eher der Inputs macht und also so Unterrichtsveranstaltungen. Ich bin eher der die Listen führt oder Kontakte mit den Eltern aufnimmt. So sehen wir ganz klar, wer für was sehr gut geeignet ist. Und da lernen wir jedes Mal sehr viel. Ich hatte auch eine Person in der Schulleitung mit dabei. Da habe ich immer alle Freiheiten gelassen und habe mich gewundert, warum sie dann nochmal nachfragt, nochmal nachfragt und wieder das noch und auch im Schulamt nachfragt und am Oberschulamt nachfragt, bis dann rauskam, sie ist jemand, sie setzt das alles hervorragend um, aber sie will die Anweisung haben. Sie will da nicht selbst entscheiden können. Manche können ganz gut selbst entscheiden, andere wiederum nicht. Und manche können es dafür dann gut machen, wenn man sagt, sie hat zu mir gesagt, sag mir doch gleich, wie ich es machen soll. Ich möchte es nicht entscheiden. Ich habe das auch nicht verstanden. Nach dem psychologischen Profil, wo man es gegenseitig gelesen hat, hat sie verstanden, warum ich immer sage, ja, mach doch. Und ich habe verstanden, warum sie gesagt hat, sag mir doch, wie ich es jetzt machen soll. Und so, da können wir wahnsinnig viel lernen. Da gibt es viel weniger Reibungsverluste, wenn jeder von uns weiß, was kann er denn besonders gut. Das ist ja das Schlimme im Lehrerberuf, dass jeder einzeln für sich arbeitet. Und wir bei uns arbeiten wir nur noch im Team. Wenn wir ein Englisch-Team, Jahrgangsteam haben, da macht einer den Grammatikteil bei den Inputs, der andere singt, ich werde der Lieder gesungen hat mit denen, weil ich Gitarre und singe englische Lieder mit denen und ein anderer macht halt, korrigiert lieber die Gelingensnachweise oder einer macht Speaking mit denen und ja, so haben wir ganz unterschiedliche Bereiche, was einer gut kann. Und das Team in sich muss halt schauen, dass nicht einer alles macht, sondern dass man die Arbeiten gut verteilt.
Ist ja auch sehr stärkenorientiert. Wenn man sich das jetzt anguckt, das hast du ganz am Anfang gesagt, die Lehrer sind dann auf einer Reise und werden so zu Lernbegleitern. Und das ist ja ganz toll, wenn man jetzt die Vorstellung hätte, wir wären so tatsächlich überall. Eltern spielen aber auch eine große Rolle mit in Schule. Das kriegst du ja selber auch mit oder hast das auch erlebt, in allen Facetten vermutlich. Wie hole ich die Eltern da eigentlich an Bord? Dass tatsächlich auch Eltern nicht nur das Thema sehen, wir müssen noch in Noten denken, ich brauch den Druck, tatsächlich. Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, auch genau dieses System Schule zu verwandeln, um da nicht bei den Eltern sozusagen verharren, die ja auch einen großen Druck auf das System Schule ausüben können.
Am Anfang habe ich noch versucht, die zu überreden, was letztendlich keinen Sinn macht. Also ich bin im Adler in Schwerzen, sitze ich öfter am Stammtisch, wenn da meine Kollegen vom Musikverein da waren, die haben am Anfang gesagt, nach Stefan, das hat überhaupt keinen Wert. Uns hättest du früher auch Druck machen müssen, nur dann hätten wir was gelernt und so. Und inzwischen sind aber alle Enkel und Kinder von denen bei mir an der Schule, alle, die damals darüber geredet haben, die winken jetzt alle ab, sagt, ja, es geht ja und ist alles kein Problem. Und Am Anfang war natürlich ganz viel Gegenwehr. Ganz viele haben gesagt, das geht nicht. Aber was ja nicht schlimm ist, dann konnte ich sagen, ja, es gibt ja noch andere Schulen, die machen den entsprechenden Druck. Bei uns wird dieser Druck so nicht gemacht. Wir werden dein Kind respektvoll behandeln, wollen schauen, dass es aus eigener Motivation etwas macht. Und inzwischen, du sagst, es ist ganz wichtig, die Eltern entscheiden, aber es gibt inzwischen halt ganz viele Eltern, die wegen ihren Kindern nach Bad Oeschingen ziehen, die mit den Kindern von Hannover, von Berlin, von Leipzig, von Zagreb hierher ziehen nach Bad Oeschingen, um hier zu leben, damit die Kinder so unterrichtet werden können. Es gibt Kinder, die wohnen hier, die Eltern sind in Meran, und die Kinder wohnen hier, damit sie hier das Abitur machen können. Einer aus Ravensburg, der wohnt hier in der Familie, damit er hier in die Schule gehen kann. Das heißt, der Wille, dass Kinder so unterrichtet werden, ist schon sehr groß. Aber diese Nachfrage kann die Alemannenschule Wutöschingen allein nicht regeln. Ich habe ganz viele Anschriften von Eltern, die fragen, was kann ich machen, dass das Kind hierher kommt, also aus der ganzen Bundesrepublik, um so zu leben und so aufzuwachsen. Das ist schon was ganz Wichtiges für Deutschland. Ich glaube, ganz viele, wenn sie sehen, es funktioniert, sind ja ganz viele Eltern bereit, das auch so zu tun. Aber wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, in unseren Köpfen ist Schule ein ganz anderes Bild. Und dieses andere Bild von Schule zu malen, ist halt sehr schwierig und für viele nicht verständlich. Und ich denke es auch immer in den ganzen Fernsehdiskussionen beim Lanz oder weiß Gott wem, die reden halt auch immer von Schule und Unterricht. Dann müssen wir doch ein zusätzliches Fach einführen. Ein Fach Glück, ein Fach Computer oder was auch immer. Ich sage, nee, das muss ganz normal sein.
Denk an Finanzbildung, das wird ja sehr stark auch hier bei uns diskutiert,
Ja,
dass wir
richtig.
unbedingt ein Fach brauchen.
Ja, aber ich will es nicht als Fach, aber wir müssen die Freiheit haben in der Schule, wenn sich welche für Finanzen interessieren, dass sie da forschen, machen und tun können, Experten von außen einladen können. Genauso wie in eurem Bereich mit Filmen machen. Da muss es Möglichkeiten geben, dass man das tut. Wir müssen den Freiraum schaffen und den Freiraum kriegen wir nicht, wenn wir dauernd neue Fächer einführen. Den kriegen wir, wenn wir Fächer abschaffen.
Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht? Du hast am Anfang, wie ich dich gefragt habe, wie du Schule für dich damals gesehen hast, hast du ja gesagt, es war irgendwie, du hast dir andere Sachen gesucht, die für dich quasi den Erfolg gebracht haben und auch die Freude letztlich dargestellt haben. Jetzt hast du das ja gewandelt, dass die Freude am Ende auch da war, wenn du deine Schule angeguckt hast, was daraus geworden ist. Ist es dein Lebenswerk, wo du sagst, dein Lebenswerk ist auch so eigentlich in Erfüllung gegangen, was du dir vorgestellt hast? Oder gibt es da noch ein bisschen mehr, was du gerne erreichen möchtest?
Also ich habe mir das so nicht vorgestellt. Viele fragen mich ja immer nach dem Lebenswerk und sowas. Wir sind lauter kleine Schritte gegangen. Wir haben immer nur die nächsten Schritte gesehen, was können wir verändern. Und das, was dabei rauskam, war halt, wenn man die Interessen der Kinder komplett in den Mittelpunkt stellt. Ich habe das nicht so vorgestellt, dass es mal so ist. Nee, so weitsichtig war ich nicht, kann ich auch nicht behaupten. Aber es hat sehr viel geholfen, den Kindern zuzuhören, was die wollen und wie die arbeiten wollen. Das hat uns so weit gebracht, wie wir jetzt sind. Und wovon ich überzeugt bin, ist, dass auch ein weiterer Grund, auch warum der Unterricht aller Übel Anfang ist, weil letztendlich muss die Schule muss das Zentrum des Zusammenlebens in Deutschland werden und in den Quartieren. Früher gab es noch die Kirche, wo sich Jung und Alt getroffen haben. Und wir haben die große Auftrennerittis. Die Senioren sind im Seniorenheim, die zu Pflegenden im Pflegeheim, die Viertklässler da, die Fünftklässler da, die Sechstklässler da. Und wir teilen alles auf. Und dann gibt es wieder eine Studie, einen Einsamkeitsreport, wo wir sagen, alle fühlen sich einsam in Deutschen, die Jungen und die Alten. Und wir wundern uns dann auch drüber, obwohl wir eine riesen Aufteilerittis haben. Und wenn wir eine Situation schaffen, wie wir es versuchen, dass möglichst viele Senioren in die Schule kommen, dass möglichst viele Kinder rausgehen. Mein Traum ist so, dass wir noch einen Bauernhof hier in Bad Oeschingen von der Gemeinde aus kaufen, wo sich Jung und Alt trifft und die Älteren wissen, wie man das Hochbeet baut und können gute Tipps geben. Die Kinder bauen es und die Älteren wissen, wie man düngt und nachher kommen da tolle Geranien oder Tomaten oder weiß Gott was dabei raus. Und dass dieses Treffen, dieses gemeinsam machen, wir geben in unserer Gesellschaft ganz viel verloren, indem wir die Experten im Prinzip aussperren. Weil im Unterricht möchte ich nicht die zwei von der Muppets Show hinten drin sitzen haben. Aber habe ich eine offene Schule, in dem man ganz viel gemeinsam machen kann, kann ich ganz viele Experten reinholen. Wie schön ist es für Senioren, für mich, ich mache es ja auch immer noch, als Lernhelfer in die Schule zu gehen, kostenfrei. Und die bei uns bekommen die Lernhelfer von der Gemeinde ein iPad bezahlt und die Kinder zeigen den Senioren, was man mit dem iPad machen kann. Und die Senioren geben ihre Expertise, die sie ein Leben lang angesammelt haben, in unterschiedlichsten Berufen, mit unterschiedlichen Tätigkeiten, mit unterschiedlichen persönlichen Schicksalen, geben die an die Kinder weiter. Und es gibt nicht umsonst den Spruch, um Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und wir sperren das ganze Dorf oder das ganze Quartier, sperren wir ja aus. Deswegen wird die Zukunft, kann es nicht sein, dass wir nur Lehrer und Kinder zusammensperren. Wir müssen, also von der soziologischen Gesicht, müssen wir es öffnen. Wir müssen Freiräume schaffen, in denen sich jung und alt und unterschiedliche Berufe treffen können. Und dabei ist der Lernbegleiter eigentlich nur das Schmiermittel, dass das nachher alles gut funktioniert.
Aber bei mir zeichnet sich so das Bild ab, was du gerade auch mit erzählt hast, was man da hat, ne? Also wenn du auf viele Themen guckst, gerade auch wie einsam ältere Menschen sind und wie sehr die doch nach Aufgaben lechzen und die auch zu übernehmen und tatsächlich auch Freude haben, mit gerade Jungen ganz anders wieder in Berührung zu kommen, um vielleicht selber auch mit fitter zu sein und auch das Thema gebraucht werden und gebraucht zu werden immer noch zu haben. Glaube ich, ist es was uns als Gesellschaft total helfen würde. Viele, viele Dinge, die wir uns selber gemacht haben, nämlich dieses Ausgrenzen und Aussperren und auch zu sagen, so mit 60 gehst du jetzt in Ruhestand oder mit 67 darfst du nicht mehr arbeiten, sondern gehst in die Rente und jemand möchte vielleicht immer noch viel tun. Finde ich immer total schräg, dass wir sozusagen Menschen da auch ausgrenzen und diskriminieren, die vielleicht da noch ganz, ganz viel machen und vielleicht auch plötzlich in der zweiten Blüte ihres Lebens stehen und eine Idee entwickeln, die sie aber nicht mehr entwickeln dürfen, weil sie müssen ja in Rente und wenn sie das machen würden, dann würden sie ihre Rente nicht mehr kriegen. Also es
Genau.
ist sehr endlos, diese Diskussion, die wir da auch führen könnten. Wenn du eine abschließende Frage hätte ich noch, wenn du auch noch mal guckst, so jetzt hast du ja schon eigentlich einen ganz großen Campus Schule gezeichnet, ein Bild, das bei euch nicht nur als Bild auf dem Papier ist, sondern das tatsächlich auch lebt. Was würde es da trotzdem noch geben, was du ergänzen möchtest oder würdest, was da nicht fehlen darf? Gibt es da was?
Ja, das Einzige, was ich eigentlich das, was ich eben gerade gesagt habe, dass wir es noch weiter öffnen, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass wir uns mischen können. Und mein bildungspolitisch ist es sehr, sehr schwierig. Wenn ich mit meinen Forderungen komme, schafft die Fächer ab, schafft den Unterricht ab. Das ist für viele so weit weg.
Wie ist es
Leider.
sogar mit der Forderung, vielleicht schafft Ministerien ab?
Ja, würde ich, also vielleicht Ministerium nicht, aber die Ebenen, die drunter sind. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Ministerin sehr angetan ist von den Sachen, die wir machen, die Frau Schopper, aber sie kriegt eigentlich nicht durch gegen ihre Fachleute in den entsprechenden Stellen. Es ist
Da
einfach
sitzen
noch.
aber auch ganz viele Lehrer tatsächlich. Auch da sind wir ja wieder beim Thema. Da sitzen Lehrkräfte, die das ja auch kennen. Und
Eben.
trotzdem
Ina, du
wird
hast
nichts
gesagt, da sitzen
verändert.
Lehrer und keine Lernbegleiter.
Vielleicht würden die ja lernbegleitend werden, wenn man die mal an die Schule holt und das tatsächlich erleben lässt. Wie viel Erleben braucht es eigentlich, damit sich so eine Veränderung überall durchziehen kann?
Ich weiß es nicht, aber die Ministerin war ganz begeistert von dem, was wir tun, hat dann gesagt, kommt doch bitte und das muss ZSL sehen. Der Chef vom ZSL hat mich dann sogar eingeladen, da durfte ich hingehen, das ganze Konzept vorstellen und habe gesagt, wow, das mit dem Materialnetzwerk, mit den selbstverständlichen Lernmaterialien, das muss das Tool für alle Schulen werden, das muss eine Musterlösung sein, das muss für alle, das muss die Landeslösung werden. Wir werden das machen, auch die Juristen haben da dann zugestimmt, die dabei gesessen sind. Und das Gespräch war im Juni vor einem Jahr. Also nee, also vor 2 Jahren schon. Also 2 Junis vorne dran. Da habe ich seither nie wieder was gehört. Es wird ein bisschen zur Kenntnis genommen. Also in Baden-Württemberg ist es ganz schlecht. Ich bin ja ganz viel unterwegs in allen möglichen Ländern. Und also Schleswig-Holstein ist ganz gut dabei. Bozen, also die Region, die Region Oberitalien, Tirol, Südtirol ist gut dabei. Aber es sind in vielen Bereichen tut sich halt leider wenig. Und ich sehe ehrlich gesagt schwarz für Deutschland. Da kann man x-mal nach Kanada und nach Finnland reisen, was schon anders ist. Es kommt hier einfach wenig an, weil die Strukturen so verhärtet sind, dass sich da nichts tut. Wenn, dann von unten, so wie unsere Schule. Und immerhin habe ich jetzt aus Ministerien gehört, sie sind jetzt willig, dass wenn eine Schule was verändert, dass nicht mehr so viel dagegen geschossen wird wie bei der Alemannenschule, sondern dass sie das dürfen. Das wäre schon mal ein guter Anfang.
Jetzt kommt mir doch noch mal eine Frage in den Sinn, nämlich was du gerade gesagt hast, nämlich wenn man so angeschossen wird, wenn man sowas auch macht, das erfordert ja auch viel Durchhaltekraft, Beharrlichkeit, aber auch Mut, das zu tun und auch aushalten können. Wie ist dir das gelungen, tatsächlich das auch durchgehend zu machen? Waren das die Schüler, die dich motiviert haben?
Also getragen haben mich die Kinder und die Eltern, von denen ich immer nur gestützt wurde die ganze Zeit. Auch in Phasen, wo sie mich entlassen wollten aus dem Dienst, war das immer mein Halt. Und vor allem die Kinder sind halt, ja, was Schönste überhaupt, dass man erleben durfte im Leben. Und das ist ganz toll. Und wenn ich halt entlassen worden wäre, dann wäre es halt so passiert. Ich habe nur oft gar nicht verstanden, warum so arg dagegen geschossen wurde. Ich wurde zwar immer wieder eingeladen, wurde erklärt, was Hierarchie ist, dass ich mich an Hierarchien halten muss und dass unser System nur mit Hierarchie funktioniert. Ich habe dann trotzdem das gemacht, was ich für die Kinder für sinnvoll gehalten habe, was denen was bringt. War kurz mal ein toller Artikel, wir machen die Schule für die Kinder, nicht für die Eltern oder für die Lehrer. Es ist sehr, in meinem Buch schreibe ich da auch noch einige Zeilen drüber, wie schwer das ist, an solchen Stellen das dann durchzuziehen. Und manchmal ist man schon, na gut, ich war eigentlich nie davor aufzugeben, habe dann halt einfach immer weitergemacht, habe vielleicht eine hohe Resilienz, mich juckt es dann nicht so, wenn ich dann irgendeine Abmahnung bekomme oder so. Aber ist halt schade, dass man, wenn man engagiert ist, Abmahnungen bekommt in diesem System. Und ja, da kann ich nur trotzdem jeden Mut machen, weil man kriegt es vielfach zurück von Kindern, vor allen Dingen auch von Eltern, von glücklichen Eltern, glücklichen Kindern. Das ist das, was wir haben wollen.
Was ein schönes Schlusswort, was tatsächlich du hier gemacht hast, denn damit sind wir wieder beim Anfang, nämlich bei Freude, wie viel Freude eigentlich auch Lernen machen kann und selbst gestalten, um Wirksamkeit dann auch mitzukriegen, nämlich Selbstverantwortung auch übernehmen zu wollen dann am Ende. Das gehört ja dann auch dazu. Und Stefan, das wird nicht unser letztes Gespräch sein. Du bist ein wirklich großes Vorbild, tatsächlich Dinge zu machen. Und es ist nicht einfach, die Veränderungen voranzutreiben. Und ich freue mich da auf das Begleiten von dir, auch von Digital School Story, dass wir da auch Dinge genauso beharrlich umsetzen können. Und sag vielen Dank an der Stelle, dass du heute mein Gast warst.
Vielen Dank, Nina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.